Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt in aufgewühlter, in arglistiger Zeit zur Vorschau auf die neue E-Paper-Ausgabe der Weltwoche für Deutschland vom Samstag, dem 23. August 2025, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und zuversichtlich. Selbstverständlich gibt der Apokalypse keine Chance, kein Fußbreit dem Moralismus und dem Weltuntergang. Seit über 90 Jahren navigiert, hält sich die Weltwoche über Wasser im tosenden Ozean des immer wieder aufblubbernden Wahnsinns, im steten Bemühen auch den Pegelstand der Unvernunft zu senken durch unsere Beiträge, die sich durch eine große Meinungsvielfalt auszeichnen. Das ist das Wichtigste in der Demokratie, meine Damen und Herren, wir Journalisten, wir sollten sein die Souffleure des intelligenten Tischgesprächs. Wir müssen immer schauen, dass da genügend Frischluft dem Hirn zugefächelt wird, dass man da nicht versinkt und erstarrt im Senkblei der Vorurteile und des konfektionierten gleichförmigen Denkens. Unglaublich wichtig. Und wenn man an Deutschland denkt dieser Tage, ja, dann beschleicht einen der Verdacht, dass es eben nicht so weit her ist mit der Meinungsvielfalt. Die Zeiten sind vorüber, als ein linker Soziologe wie Theodor Adorno mit einem rechten, wirklich auch rechtsaußenstehenden Soziologen, Sozialwissenschaftler, dem Arnold Gehlen, freundschaftlich verkehren konnte und auch auf höchstem Niveau diskutierte in den Radio- und dann später auch den Fernsehsendungen. Noch wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg war diese Offenheit möglich, aber je weiter man von diesen traumatisierenden Ereignissen sich entfernt, desto vernagelter scheint da zumindest in einigen Bezirken der deutschen Öffentlichkeit das Gesprächsklima zu sein. Streitkultur ist etwas vom Wichtigsten in der Demokratie. Die Streitkultur muss man pflegen und eben nicht diese verlogene Friedhofsruhe scheinbarer Konsense, wie das heute natürlich auch aus Bequemlichkeit und auch aus purem Machtwillen so gefördert und auch vorangetrieben wird, ist auch, um das in dieser rasanten Zusammenfassung hier auf dieser Schleuderfahrt zum Einstieg in diese Vorschau herauszustreichen, das ist natürlich auch das Versagen der Journalisten, dass sie da eben nicht als Ermöglicher der freien Debatte wirken, sondern als stille Ankläger, als Inquisitoren und Schießscharten. Gesichter als Meinungsabwürger in den ganz engen Unterhosen. Das ist ja ein Thema, mit dem wir uns schon seit vielen Jahren kritisch hier beschäftigen. Die Weltwoche ist immer wieder im Austausch mit den Lesern. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich dafür, auch mit den Zuschauern. Ich werde vielleicht dazu kommen, einen Brief, eine Zuschrift dann noch vorzutragen. Aber wir sind auch live unterwegs, livehaftig. Wir sind keine Avatare. Wir sind nicht Ausgeburten der künstlichen Intelligenz, sondern arbeiten an unserer natürlichen Intelligenz als lernfähige, hoffentlich gedankenoffene Systeme. Und in dieser Funktion mache ich Vorträge. Es wird dann im Herbst eine ziemliche Dichte auch von Auftritten geben, aber ich darf auf einen ersten hinweisen. Am Montag, dem 15. September 2025 im Zeughaus Neuss, Markt 42 bis 44 in Neuss. Bitte melden Sie sich an weltwoche.de/neuss, weltwoche.de/neuss, Beginn 19 Uhr, Türöffnung 18 Uhr, Eintritt 25 Euro. Neuordnung der Welt, Unordnung in Europa, eine Standortbestimmung aus schweizerischer Sicht von Roger Köppel. Und es wird natürlich unter anderem um die hier abgebildeten Persönlichkeiten gehen. Hochinteressant, was passiert, natürlich auch bestürzend, erschütternd, empörend, was man da immer wieder zu verarbeiten hat an Nachrichten. Aber auch da, die Journalisten haben den Auftrag, meines Erachtens immer etwas Gegensteuer zu geben. sich nicht einfach gemein zu machen mit diesen allgemeinen Strömungen der Mainstream. Natürlich hat auch etwas für sich die allgemeine Harmonie, aber eben in der Demokratie ist es wichtig, dass immer wieder dagegen gehalten wird. Die Vielfalt der Meinungen, nicht die Einfalt der Gesinnungen, soll entscheiden. Und das ist anstrengend und es ist heute wieder schwieriger geworden, seine Meinung zu sagen. Ich will da auch nicht ins Gejammer oder in die Weinerlichkeit verfallen. Es war immer schon so, dass es die Menschen nicht unbedingt wahnsinnig schätzen, wenn ihnen widersprochen wird. Lieber wird man bestätigt. Der Mensch ist ein soziales Lebewesen. Er fühlt sich sozusagen in der harmonischen Gruppe wohler, als wenn alle gegenseitig sich immer wieder dialektisch herausfordern. Aber es ist eben wichtig, in jeder menschlichen Lebensentscheidungssituation, sei es die Familie, sei es das persönliche Leben, sei es die Firma, sei es die Politik, man muss einfach immer Alternativen auf dem Tisch haben. Es gibt nicht einfach nur eine Sichtweise, eine Lösung, eine Möglichkeit. Wir müssen immer wieder dafür sorgen, dass möglichst viele Varianten überhaupt diskutiert werden können. Denn nur wenn die Auseinandersetzung so funktioniert, sind dann natürlich auch die Resultate dieser Auseinandersetzung etwas wert. Die Titelgeschichte unserer neuen Deutschland-Ausgabe befasst sich mit einem Politiker, den ich für einen der interessantesten und meist unterschätzten Politiker Deutschlands halte, mit einer sehr interessanten Biografie. Und ich glaube, das ist das erste, man kann sagen, wohlwollende Porträt und voller Anerkennung und Respekt geschriebene Porträt, das über diesen Politiker je in deutscher Sprache veröffentlicht worden ist. Ich drehe es gleich um, dann sehen Sie, um wen es sich handelt. Ein Mann wie ein Anker zu Besuch bei Tino Chrupalla in der Oberlausitz, einem hellen Deutschland jenseits der Brandmauer. Ein wunderbarer Text von Matthias Matussek, der den Co-Vorsitzenden der AfD, einen bodenständigen, ursprünglichen Gewerbler, einen Quereinsteiger, eben einen Nicht-Berufspolitiker, keine Ausgeburt da aus den byzantinischen Abgründen der Verwaltungsbürokratie, sondern einer, der aus dem richtigen Leben in die Politik gegangen ist und vielleicht den Tag auch gelegentlich verflucht, an dem er sich zu diesem Schritt entschieden hat. Aber der Tino Chrupalla, das ist ein wirklich bemerkenswerter Mann, auch ein sympathischer Politiker. Ich kenne ihn ja auch, habe ihn auch schon interviewt. Auch ein Mann, der sehr präzis und natürlich auch triftig und zuweilen provokativ die Politik interpretiert. Von ihm etwa ist der Satz überliefert, mit dem hat er ja ziemlich Furore gemacht: Wer Merz wählt, wählt den Krieg. Und dieser Slogan hat in den letzten Tagen wieder beängstigend an Aktualität gewonnen. Während wir geglaubt haben, dass die Friedensbemühungen in Anchorage und Alaska allenfalls fruchten könnten, zeigt sich jetzt schon wieder eine zunehmend klirrende Tonalität in Berlin, in Kiew. Es sieht nicht so aus, als ob sich die Kriegsparteien einigen könnten. Die Amerikaner, die eigentlichen Auslöser des Ukraine-Kriegs, die das Verhängnis provoziert haben durch ihre NATO-Osterweiterung, sie sind im Begriff, sich jetzt abzuseilen. Donald Trump schließt Frieden mit seinem Amtskollegen Putin. Eine auffällige, für viele natürlich auch provozierende Herzlichkeit scheint da das Verhältnis zu bestimmen. Viel frostiger geht es da in der EU und natürlich in Kiew zu. Da spannt sich alles an, da rüstet man zur Eskalation. Bundeskanzler Merz stellt sich vor, Truppen in die Ukraine entsenden zu können. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung, einflussreiches Organ in Regierungskreisen, CDU-nah, kommt mit einem fast schon hackenschlagenden Tonfall, der einem das Blut in den Adern gefrieren lassen könnte. Fertig mit den Geisterdebatten, also aufhören zu diskutieren. Jetzt muss der Taurus geliefert werden. Das sind schon happige Töne. Und Tino Chrupalla ist vermutlich einer der Politiker, die am pointiertesten einen Kontrapunkt vertreten. Und deshalb ist es interessant, sich mit ihm vertieft auseinanderzusetzen. Ein Mann wie ein Anker. Deutschlands schönste Orte, das ist dann der Kontrapunkt zum Kontrapunkt. Alexander Grau, eine Sommerreise durch die Republik. Ja, es gibt natürlich in Deutschland selbstverständlich die wunderschönsten Gegenden, in denen man auch von der Politik wenigstens zeitweise in Ruhe gelassen wird. Das ist ja auch ein unterschätztes Menschenrecht, das Menschenrecht von der Politik und von den Politikern in Ruhe, auch von den Journalisten in Ruhe gelassen zu werden. Diese Muße verbreitet Alexander Grau in seiner anerkennenden Reportage, in seinen Berichten aus Deutschlands schönsten Orten. Ich habe gesprochen mit dem eminenten amerikanischen Geopolitik-Experten, mit Professor John J. Mearsheimer von der University of Chicago. Und wir haben natürlich nach den beiden Gipfeltreffen in Anchorage und in Alaska, in Anchorage und in Washington uns darüber unterhalten. Ja, wo geht's jetzt hin? Wird Trumps Diplomatie Früchte tragen? Stehen wir einem Krieg bzw. einem Frieden in diesem Krieg näher oder ferner? Und ich muss Ihnen leider sagen, der von mir hochgeschätzte Professor Mearsheimer sieht es einiges düsterer als ich. Er glaubt nicht an eine Verhandlungslösung. Er sagt, die Positionen liegen viel zu weit auseinander. Eigentlich müsste sich die Ukraine auf die Angebote einlassen, die jetzt auf dem Tisch liegen. Die seien zwar bitter, seien auch eine Tragödie für dieses Land, aber mit jedem Tag, an dem der Krieg weitergehe, werde es einfach schlechter und verheerender. Er sagt auch, dass die Europäer auf einem Irrweg seien, wenn sie glauben, man könne die Russen militärisch besiegen. Die Amerikaner, die eigentlichen Auslöser dieser ganzen debakulösen Situation, Auslöser in dem Sinn, dass sie eben die Russen nach dem Ende des Kalten Kriegs mit ihrer NATO-Osterweiterung in eine unmögliche Situation gebracht haben. Wir haben darüber schon öfters gesprochen. Die seilen sich jetzt eben ab, bahnen wieder gute Beziehungen an zu Russland, während wir uns hier in der EU sozusagen immer tiefer in diese Katastrophe hinein manövrieren. Und Zelensky, das ist auch noch ein wichtiger Punkt, der ukrainische Präsident ist für John Mearsheimer kein Held, zu dem er verklärt wird in unseren Medien, sondern er ist ein Verhängnis für sein Land, kein guter Präsident, also auch da eine andere Sicht zu der, die Sie sonst mehr oder weniger unisono überall zu lesen und zu hören bekommen. Alain de Botton, der schweizerische Philosoph und Bestsellerautor, mit einem Essay über das Geheimnis eines guten Liebeslebens, und Michael Bahnert würdigt Griechenlands grandiose Auferstehung. Aber noch viele weitere interessante Beiträge in dieser Weltwoche. Und ich möchte nun einmal erstmals und Asche auf mein Haupt vernachlässigend zu lange darauf hinweisen, auf die Rubrik von meinem Kollegen Matthias Matusek, der hier auch die Titelgeschichte geschrieben hat. Er schreibt jede Ausgabe einen Brief, einen offenen Brief an eine Persönlichkeit des internationalen oder deutschen Geschehens. Und in dieser Ausgabe schreibt er dem Joachim Paul, jenem Politiker in Ludwigshafen, der in einem Akt flagranter Demokratiezertrümmerung, könnte man sagen, er formuliert das natürlich anders, viel eleganter als ich, der Matthias Matusek, ja, aus dem Spiel genommen wurde. Und das ist schon ein Vorgang, in Deutschland natürlich intensiv diskutiert, ein Vorgang, bei dem man sich fragen kann, ist denn die Bundesrepublik Deutschland in dieser Form noch eine Demokratie, wenn da einfach Kandidaten gestrichen werden können? Und der Grund, wie er hier dargelegt wird, ist, weil dieser Joachim Paul im Unterricht das Nibelungenlied besprochen hätte. Ich meine, wenn wir an dem Punkt sind, dass es in Deutschland angeht, man glaubt das fast nicht, man glaubt das kaum, dass in Deutschland das Nibelungenlied nun mittlerweile auch auf dem Index da der Tugendwächter und der politischen Robespierres der Gegenwart gelandet ist, dann ist es bitter nötig, hier ganz entschieden Gegensteuer zu geben. Matthias Matusek, jede Woche ein offener Brief an eine Person der Aktualität und des prickelnden politischen Lebens an den Schnittstellen und Konfliktfronten der aktuellen Auseinandersetzung. Und dann habe ich mich sehr gefreut über einen Brief, den ich aus Magdeburg erhalten habe. Und nehmen Sie es mir nicht übel, wenn ich diesen wunderbaren Brief hier zur Gänze vortrage. Sehr geehrter Herr Köppel, Auch vergilbte Archive sind aktuell. In meiner Not, die zweiwöchige Sommerpause der jungen Freiheit überbrücken zu müssen, entdeckte ich die Ausgabe Nummer 8 der Weltwoche vom 24. Februar 2023. Natürlich wusste ich auch schon damals, dass der Inhalt dieses Politikjournals keinen Stromlinienjournalismus betreibt, sondern von Journalismus ohne Zeitgeistgeschwurbel geprägt ist. Nun, nach 2 Jahren konnte ich die Probe aufs Exempel machen, eine Berichterstattung, die auf Tatsachen und gesundem Menschenverstand basiert und sich nicht vor unbequemen Wahrheiten scheut, ist wegweisend und zeitlos gültig. Beispielhaft möchte ich dazu die Ukraine-Berichterstattung aus der oben genannten Ausgabe der Weltwoche hervorheben. Beispiel 1. Das Editorial von Roger Köppel ordnet die von den Hauptmedien verwendeten Terminus völkerrechtswidriger Angriffskrieg als irreführend und wahrheitswidrige Verkürzung der Kriegsursachen ein und entlarvt ihn als ideologischen Kampfbegriff. Ja, ich erinnere mich, das war eine ziemliche Provokation, eben wirklich die andere Sicht, um hier eine Diskussion anzustacheln. Freut mich natürlich, dass das auf fruchtbaren Boden gefallen ist, ja sogar Zustimmung gefunden hat. Beispiel 2, eine Analyse von Putins Rede zur Lage der Nation beschrieb diese als nüchtern abwägend und Putin als einen Staatsmann ohne ideologische oder polemische Attitüden. Stattdessen wurde Putins Realitätssinn mit dessen Schlussaussage beschrieben, der Krieg werde noch lange dauern, ohne Sieg, Niederlage oder Frieden. Beispiel 3. Das vierseitige Interview mit Professor John J. Mearsheimer nimmt das vorweg, was im aktuellen Interview mit diesem geopolitischen Experten bestätigt wird. Kernsatz: Die Russen haben den Westen seit April 2008 unablässig gewarnt. Der Westen ignorierte diese Warnungen. Mein Fazit: Wer die Weltwoche liest oder die täglichen Weltwoche-Daily-Sendungen sieht, kommt der Wahrheit so nahe, dass er sein Weltbild nicht alle paar Monate revidieren muss. Die Zeitschrift sollte Pflichtlektüre für Politiker werden. In diesem Sinne danke ich Ihnen, sehr geehrter Herr Köppel, als Chefgestalter der Weltwoche für die Geradlinigkeit Ihrer politischen Leitlinien und Ihren Mut, sich gegen die Lügen und Erzählungen dieser Welt zu stellen. Mit herzlicher Hochachtung, Gerhard aus Magdeburg. Ja, lieber Gerhard, ich danke Ihnen von Herzen für diese sehr motivierenden und anerkennenden und liebenswerten Worte. Und sie sollen uns Verpflichtung sein und Auftrag, auch in Zukunft immer wieder den Finger auf den wunden Punkt zu legen, Gegensteuer zu geben, wo immer möglich mit den besten Argumenten, die uns zu Gebote stehen. Noch ganz kurz, wenn wir schon dabei sind, ein Blick in die Aktualität. Der anderen Merz hat seine Rolle gefunden, schreibt die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Die Weltbühne scheint Friedrich Merz besser zu gefallen als die zähe Innenpolitik. Da wäre er nicht der erste deutsche Regierungschef. Der CDU-Vorsitzende ist vorbereitet auf diese Rolle. Ja, ich würde mir vielleicht jetzt als Deutscher wünschen, dass sich die Zeitungen etwas kritischer mit der glamourösen Außenpolitikerrolle des Bundeskanzlers auseinandersetzten. Denn Deutschland hat doch eine ganze Reihe von innenpolitischen Aufgaben, die höchste Aufmerksamkeit verdienen. Und das Gefühl, dass man Deutschland verlottern lässt, um da sozusagen auf den internationalen Bühnen und auf den roten Teppichen dieser Welt zu glänzen, dieses Gefühl ist ja durchaus im Verbreitungsmodus gewissermaßen. Dieses Gefühl wird möglicherweise von immer mehr Deutschen geteilt, die eben sehen, dass vieles nicht gut läuft in der Bundesrepublik. Und da fragt man sich natürlich, ja, was machen denn unsere Politiker laufend auf diesen internationalen Sphären, in diesen Umlaufbahnen, in denen sie sich da inszenieren, ist das nicht auch eine Realitätsflucht vor den Problemen aus der deutschen Wirklichkeit? FBI durchsucht das Haus von John Bolton. Das ist interessant. der vor allem auch in deutschen und auch in schweizerischen Medien immer wieder als Trump-Kritiker und Experte auftretende ehemalige Sicherheitsberater von Donald Trump, der sieht sich jetzt da in einer Untersuchung durch das FBI offenbar behelligt. Es gilt natürlich die Unschuldsvermutung, das sind erst Untersuchungen, aber ein interessantes Faktum, weil es sich bei John Bolton um einen Mann handelt, der sehr gerne beigezogen wird, um hier ein paar Stichworte zu liefern, die die allgemeine Erzählung über Trump entsprechend prägen sollen. Der Vorwurf, der da im Raum steht, lautet, er habe Regierungsgeheimnisse weitergegeben. Dies in aller Kürze ein Seitenblick auf die unmittelbare Aktualität. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Vorschau für heute. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende und melde mich spätestens am Montag wieder zurück.